ARD. SWR 2 Wissen.
Wir haben eine Debatte über, wie schreiben wir Sachbücher, dann aber auch eben literarische Texte, Belletristik und aber auch Fachbücher, akademisches Schreiben. Und da geht es dann zum Beispiel um den Umgang mit Zitaten, in denen rassistische Sprache vorkommt.
Also ich kann mich gut erinnern, dass wir vor 15 Jahren keine großen Probleme damit hatten, Race mit Hautfarbe zu übersetzen, zum Beispiel.
Ich glaube, aufgeklärt werden darüber, dass bestimmte Begriffe heute nicht mehr ohne weiteres verwendet werden können, muss man niemanden.
Diskriminierende Begriffe und Wendungen in Klassikerausgaben irritieren heute. Die Sensibilität gegenüber Minderheiten und wie über sie gesprochen wird, hat sich verändert. Aber wie sollen Übersetzerinnen und Verlage mit dem literarischen Erbe umgehen? Alles ändern?
Literatur und diskriminierende Sprache. Wie Klassiker modernisiert werden. Von Ulrich Rüdenauer.
Das hier sind Tommy und Annika. Und das hier ist mein Papa, Kapitän und seine Majestät Ephraim Langstrumpf. Ja, du bist doch wohl Negerkönig, Vater?
Stimmt, genau. Ich bin König der Zuckerzucker-Neger auf einer Insel, die Zuckerzuckerland heißt. Ich wurde da an Land gespült, nachdem ich ins Meer geweht worden war.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich wusste die ganze Zeit, dass du nicht ertrunken warst.
Ertrunken? Oh nein. Für mich ist es ebenso unmöglich, unterzugehen wie für ein Kamel einen Faden in eine Nähnadel zu fädeln. Fett schwimmt oben.
So hörte sich der Kinderbuchklassiker Pippi Langstrumpf geht an Bord von Astrid Lindgren in der ursprünglichen, mehrfach überarbeiteten deutschen Übersetzung von Cäzilia Heinig aus dem Jahr 1950 an. Bereits 1986 wies der Oettinger Verlag in einer Fußnote darauf hin, dass das N-Wort nicht mehr gebräuchlich sei. Es blieb allerdings im Text erhalten. In den vergangenen Jahren wird über solche problematischen Bezeichnungen in Büchern sehr kontrovers diskutiert. In neueren Pippi-Übersetzungen ist das N-Wort nicht mehr zu finden. Pippis Vater etwa wird seit 2009 als Südseekönig charakterisiert. Denn es ist davon auszugehen, dass Astrid Lindgren nicht die Absicht hatte, mit dem N-Wort Menschen herabzuwürdigen. Manch einer fühlt sich durch solche Korrekturen von der sogenannten Sprachpolizei gegängelt. Vor allem ältere Kritikerinnen und Kritiker werfen woken Verfechtern von sprachlichen Eingriffen vor, übers Ziel hinauszuschießen, dem Anliegen eher zu schaden oder mit Zensurmethoden zu arbeiten. Stichwort Canceln. Schlagzeilen machte der bekannte Literaturkritiker Dennis Scheck, der sich in seiner ARD-Fernsehsendung Druckfrisch vom 27. Januar 2013 das Gesicht schwarz anmalte. Aus Protest gegen die Tilgung des N-Wortes bei Pippi Langstrumpf.
Aber Sprache ist etwas Lebendiges und auch Kinderbücher sind Literatur. Gerade junge Leser sollten lernen, dass der Gebrauch der Sprache einem steten Wandel unterliegt. Die Alternative hat George Orwell in seinem Roman 1984 beschrieben, in dem die Angestellten des Wahrheitsministeriums permanent die Vergangenheit umschreiben und auf diese Weise auslöschen. Daran glauben offenbar die Lektoren der Verlage Oettinger und Thienemann, die ihre Autoren Astrid Lindgren und Ottfried Preußler umschreiben. In Deutschland heute gibt es Ausländerhass, Rassismus und Neonazis. Das ist eine Schande. Es gibt aber auch feigen, vorauseilenden Gehorsam vor den Tollheiten einer auf die Kunst übergriffigen politischen Korrektheit.
Drastische Worte, eine polemische Zuspitzung. Das sind zuweilen die Waffen eines Kritikers. Dass Dennis Scheck durch seine Blackface-Inszenierung die schmähliche Minstrel-Show-Tradition des frühen 20. Jahrhunderts wachrief, wo Weiße sich durch das Bemalen des Gesichts über Afroamerikaner lustig machten, überschritt doch für viele die Grenzen des guten Geschmacks. Man sieht daran, das Thema bringt einige Menschen regelrecht in Rage. Hinter solchen Entgleisungen aber steckt ein ernstes Anliegen. Die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier an der Universität Trier findet interessant,
dass da tatsächlich um was Wichtiges gestritten wird, nämlich wie formt Sprache unsere Weltwahrnehmung, welches Gewicht Hat Sprache für die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen interagieren, sie wahrnehmen, welche Stellung und sagen, welches Gewicht sprechen wir der Sprache zu? Und das ist eine wichtige Debatte.
Dass eine Gesellschaft über die Bedeutung von Sprache und Literatur diskutiert und streitet, sei erstmal positiv, meint Andrea Geier. Aber wie wird im Literaturbetrieb selbst darüber gesprochen? Wie gehen Übersetzerinnen, Schriftsteller und Verlage ganz konkret mit diskriminierender Sprache in Romanen, Fachbüchern oder Theaterstücken um? Mit Werken, die aus einer anderen Zeit stammen, in einem anderen Bewusstsein und historischen Kontext geschrieben wurden und nun neu herausgegeben werden sollen, aber auf eine gewandelte Öffentlichkeit treffen. Frankfurter Buchmesse 2023. Nirgendwo sonst trifft man so viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Literaturbranche auf einem Fleck. Natürlich wird auch hier eifrig diskutiert, wie sich Vergangenes in die Gegenwart holen lässt, ohne dabei zu verstören oder Menschen zu verletzen. Vorsichten, Rücksichten. So etwa der Titel einer vom Internationalen Übersetzerzentrum ausgerichteten Podiumsdiskussion in einer der trubeligen Messehallen.
Dieses Bewusstsein davon, in welches heute man den Text trägt, ist eben auch Bewusstsein von der heutigen Sprache und vom Sprachwandel. Also das finde ich ganz wichtig. Ich glaube nämlich, wir unterhalten uns miteinander in einem heutigen Vokabular und heutigen Wert- und Koordinatensystem. Und das ist auch erstmal das, mit dem wir an ein Buch rangehen. Dann sehen wir aber, okay, das spielt aber dann und dann. Da war es offenbar anders.
Gesine Schröder übersetzt englischsprachige Belletristik, Sach- und Kinderbücher ins Deutsche.
Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text aus dem 19. Jahrhundert haben und eine Frau beschimpft ihre Tochter als Schlampe, ja, dann ist das heute erstmal ein Schockeffekt, der nicht so leicht abzupuffern ist. Damals hat sie nur gesagt, du bist so unordentlich. Ja. Das ist aber heute schon lange eben nicht mehr so. Und dass da die richtige Wortbedeutung aufgerufen wird, das ist eben nicht immer so ohne weiteres möglich. Ne? Manchmal, weil wir noch nicht so ganz orientiert sind, manchmal, weil das neue Wort vielleicht einfach eine zu starke Wirkung hat. Ne? Also bei so krass rassistischen Wörtern ist es oft so, die haben dann so einen Schockeffekt, da kommt man eigentlich nicht mehr hinter zurück. Also das müssen wir uns eben genau angucken, in welche Sprache übersetzen wir eigentlich dieses Buch.
In welche Sprache und in welche Zeit wird ein Buch übersetzt? Gibt es für bestimmte Titel überhaupt noch ein Publikum? Oder ist das Werk möglicherweise so sehr in seine gesellschaftliche Entstehungsphase eingebettet, dass eine Neuveröffentlichung ihre Berechtigung verliert, uns heute also nichts mehr zu sagen hat? Die Lektorin Annette Wassermann vom Berliner Wagenbach Verlag nennt ein Beispiel.
Raymond Queneau war vor Jahren auf jeden Fall unangefochten ein französischer Klassiker, den man immer noch gerne wieder lesen konnte und der eben ein Klassiker war, weil er irgendwie nicht alt wurde. Und als ich überlegt habe, eine Nachauflage zu machen, zum Beispiel von dem Tagebuch der Sally Mara, ist mir klar geworden beim Lesen, dass das wirklich aus einer anderen Zeit stammt, wo quasi junge Frauen aus dem Blick von älteren Männern in einer Weise dargestellt worden sind und auch unhinterfragt publiziert werden konnten, die heute mindestens als sexistisch beurteilt werden würden und überhaupt, glaube ich, selbst bei Leuten, die nicht super sensibel sind, auf einiges Unverständnis stoßen.
Der Wagenbach Verlag hat sich gegen eine neuerliche Veröffentlichung entschieden. Ein Publikumsverlag möchte seine Leserinnen und Leser nicht abschrecken. Zuweilen aber spielt auch eine gewisse Sorge eine Rolle, wie diese Leserinnen und Leser auf einen Text reagieren, der ganz fremde historische Bezüge aufweist. Auf Facebook, X oder Instagram könnte leicht ein Shitstorm entfacht werden.
Also auf der begrifflichen Ebene sind wir auf jeden Fall, glaube ich, sehr alarmiert und als linker Verlag immer politisch höchst aufmerksam, glaube ich, allen Textsorten gegenüber sensitive und darum bemüht, keinen falschen Zungenschlag zu publizieren. Und das ist natürlich wirklich eine Gratwanderung, weil die andere Seite dieser Sensibilität ist natürlich Selbstzensur. Dann, die bedeutet, dass man einfach in einer solchen Weise unsicher wird und Dinge befragt, die man früher einfach vielleicht unproblematisch gedruckt hätte, wo man aber heute in so einem vorauseilenden Gehorsam eigentlich was eine Kritik, eine mögliche Kritik vorwegnimmt und manche Dinge anders formuliert oder eine Plotstruktur ganz anders aufbaut, um nicht falsch verstanden zu werden.
Auch der Hansa Verlag geht mit größter Sensibilität an literarische Texte heran.
Ganz klar ist, dass die Öffentlichkeit immer aufmerksamer wird, denn sie hat viel mehr Kanäle, auf denen sie sich überhaupt äußern kann. Und deswegen ist es bei uns auch immer virulenter.
Florian Kessler ist nicht nur Lektor bei Hansa. Er hat mit einigen seiner Kolleginnen und Kollegen auch den Band Canceln herausgegeben. Eine Sammlung von Aufsätzen zum Umgang mit rassistischen Stereotypen und der sogenannten Cancel Culture in der Buchwelt. Der Untertitel: Ein notwendiger Streit. Dass das Streiten um Haltungen notwendig ist, das eint alle Beiträge. Dogmatische Positionen sind in dem Sammelband Canceln jedoch nicht vertreten. Vielmehr wird um die Sache gerungen und untersucht, warum die Debatte eine solche Vehemenz angenommen hat.
Ich finde Druck von außen ja gar nicht so schlimm als Lektorat. Da spürt man zumindest etwas und da spürt man vor allem wirklich, dass die Bücher durchaus gesellschaftlich ankommen und etwas berühren. Das ist, glaube ich, gar nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Für mich ist das eigentlich ein wohltuender und wichtiger Prozess und der sensibilisiert mich definitiv. Mir sind ganz, ganz viele Aspekte an Literatur klar geworden, über die ich vor Jahren viel weniger nachgedacht habe.
Bei Lektoratsentscheidungen gehe es um den einzelnen Text. Nie um ein Regelwerk, das unbedingt durchgesetzt werden muss, sagt Florian Kessler. Er erzählt von einem Autor, der zwar noch nicht zu den Klassikern gerechnet werden kann, aber hierzulande bereits große Beachtung erfährt: Colson Whitehead. Die Romane des Afroamerikaners spielen meist in der Vergangenheit, setzen sich mit schwarzer Kultur, Rassismus, Empowerment auseinander.
Und unter anderem fällt in diesen Roman ganz häufig das N-Wort. Und Colson Whitehead selbst zufolge, aber auch dem Übersetzer zufolge und auch unserer Entscheidung nach, wäre es sehr merkwürdig gewesen, dieses Wort einfach zu tilgen oder zu umschreiben in einer deutschen Übersetzung. Das hätte den Kontext, der eben äußerst brutal ist, in dem das Wort immer wieder fällt und in dem das Wort einfach anwesend ist, stark verändert. Da war es eine viel klügere und bessere Entscheidung, das zuvor im Impressum durch Anmerkung des Übersetzers an vielen verschiedenen Stellen zu erläutern, zu erklären, aber im Text auf gar keinen Fall auf etwas zu verzichten.
Gerade bei Übersetzungen können sich komplexe Probleme und Fragen auftun. Nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Kontexte müssen berücksichtigt werden. Spätherbst 2023. Unterwegs zu einem kleinen Dorf im nordöstlichen Baden-Württemberg. Dort fand das Gespräch mit der Übersetzerin Anne Emmert statt. Leider verstarb sie kurze Zeit nach dem Treffen völlig unerwartet. Anne Emmert war eine gefragte Übersetzerin. Sie übertrug Sachbücher und Belletristik aus dem Englischen. Wichtige Verlage vertrauten auf ihre sorgfältige Arbeit und Expertise.
Ja, hallo Anne.
Anne Emmert war zudem für den Verband deutschsprachiger ÜbersetzerInnen aktiv und immer nah dran an den Fragen, die ihre Kolleginnen und Kollegen umtreiben.
Das wird sehr intensiv diskutiert und auch sehr kontrovers diskutiert. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Haltungen, so wie auch bei der gendergerechten Sprache, bei diskriminierungsgerechter Sprache. Also es gibt Kollegen, die grundsätzlich sagen, sie gendern grundsätzlich nicht, ja, und aber die kriegen vielleicht dann auch die Bücher, wo sie das nicht müssen. Also ich sehe das jetzt auch nicht so kritisch, aber es werden auch Workshops gemacht und weil sich eben dieser Diskurs ständig verändert und man tappt wirklich auch ganz schnell in ein Fettnäpfchen.
Diskutiert wird bei Verbandstreffen, in Online-Foren, natürlich auch bei Begegnungen mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen. Besonders gründlich sei aber die Zusammenarbeit mit dem Lektorat. Da werde dann alles besprochen, sagte Emmert. Welche Leserinnen und Leser sollen angesprochen werden? Welchen Tonfall hat die Autorin im Kopf und wie sollen die Figuren sprechen? 2021 übersetzte Anne Emmert Kate Granvilles Ein Raum aus Blättern. Granville ist eine weiße Australierin, deren Roman von der ersten Kolonialisierung Australiens handelt.
Sie schreibt ein fiktives Tagebuch einer Offiziersfrau, die als eine der ersten in Sydney landen. Und da ist sowohl eine stark feministische Perspektive drin. Also ich habe versucht, in dem Buch ja, zu gendern in Anführungszeichen, aber natürlich ohne irgendwelche Sternchen reinzubauen oder so, sondern einfach eine gendergerechte Sprache zu finden. Aber es kamen auch so Dinge vor wie Natives, ja, also in den Dialogen. Und wenn diese Frau diese einheimischen Menschen getroffen hat, dann ist sie denen völlig anders begegnet, als wenn ihr Mann diesen Menschen begegnet ist und der auch manchmal von Savages geredet hat, also von Wilden in Anführungszeichen, ja. Und da habe ich dann schon auch versucht, das im Deutschen auseinanderzuklamüsern. Also ich habe dann, wenn sie gesprochen hat, von Einheimischen gesprochen und wenn er gesprochen hat, von Eingeborenen gesprochen, um das zu differenzieren zwischen den Figuren.
Gerade aus deutscher Perspektive, mit einem kolonialistischen und faschistischen Erbe, ist es nicht immer ganz einfach, unbelastete Begriffe zu finden.
Ich habe mir da dieses Buch besorgt, wie Rassismus aus Wörtern spricht, Erben des Kolonialismus. Und da gucke ich einfach auch immer mal wieder rein, ob das Wort, mit dem ich mich jetzt gerade befasse, da behandelt wird. Und wenn es da behandelt wird, dann ist da schon mal ein Problem in Anführungszeichen, ja. Also ich muss mich zumindest mal damit auseinandersetzen und kann das nicht einfach so verwenden, wie es mir gerade in den Kopf kommt, sondern ich möchte dann zumindest der Sache auf den Grund gehen und schauen, ob ich da dann Alternativen finde.
Anne Emmert beschäftigte sich in ihrer Übersetzungsarbeit jahrzehntelang mit feministischer Literatur und verfolgte die Diskurse mit großem Interesse. Dennoch verändern sich Positionen und Befindlichkeiten in rasender Geschwindigkeit. Trotz großer Umsicht konnte auch eine erfahrene Übersetzerin plötzlich für einen Fauxpas gescholten werden, der vor kurzem noch nicht einmal ein Stirnrunzeln provoziert hätte.
Ich habe auch schon eine extrem bissige Kritik erhalten, weil ich in einem Buch trans groß geschrieben habe und nicht klein. Ja? Da habe ich irgendwie einen Nerv getroffen und es war mir nicht bewusst, dass man da schon wieder ein Schritt weiter ist, ja. Und es wurde also tatsächlich so dargestellt, als würde ich jetzt transfeindliche Konventionen befördern, einfach nur durch diese Schreibung, ja. Und ich glaube, das ist so diese Art von Reaktionen, die die Verlage fürchten und die sie mit Erklärungen, Vorworten, Nachworten auch irgendwie ausschließen wollen.
Gerade Klassikerausgaben und Neuübersetzungen sind häufig solche erläuternden Texte beigegeben. Zum einen, um den Kontext ihrer Entstehung zu erklären, zum anderen den damaligen Sprachgebrauch und die Entscheidungen der Herausgeberinnen und Übersetzer kenntlich zu machen. Zurück in die Großstadt. Der kleine Gugolz Verlag in Berlin fokussiert sich auf ein ausgewähltes Programm von noch nie übersetzten oder lange vergriffenen Werken. Allesamt sind es Bücher toter Autoren. Die meisten stammen aus Nord- und Osteuropa. Sebastian Gugolz hat seinen Verlag 2014 gegründet und sich seither einen Namen als Neuentdecker verschollener Preziosen der Weltliteratur gemacht.
S-Bahnhof Hackescher Markt.
Nebenbei leitet er seit 2023 auch den wichtigen Klassikerbereich des S-Fischer Verlags, kümmert sich also um Autoren wie Thomas Mann oder Franz Kafka. Er hat sein Büro in der Berliner Dependance des Fischer Verlags, mit schönem Ausblick auf Berlin-Mitte. Seine Arbeit für Fischer und für seinen eigenen Verlag unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt. Fischer ist ein großer Publikumsverlag, da müssen diverse Rücksichten genommen werden. Wenn er seine eigenen Bücher in kleinerer Auflage herausbringt, kann er kompromissloser sein, sagt er. Was diese Gugolz-Bücher ausmacht, sind nicht nur hervorragende Übersetzungen, sondern auch erhellende Kommentare.
Man kann sich natürlich beschweren und sagen, jetzt muss man alles erklären. Es ist aber doch auch eine Chance, bestimmte Dinge zu erklären. Es ist auch eine Chance, bestimmte Themen einfach auch darzustellen, bestimmte Problemstellungen darzustellen. Also ich sehe das immer eher wie einen Einblick in die Denkwerkstatt oder in die Werkstatt der Beschäftigung mit bestimmten Fragen. Und das finde ich einen großen Gewinn, nicht nur für mich, sondern auch für die Leserinnen und Leser.
Sebastian Gugolz möchte nachvollziehbar machen, wie er als Herausgeber eines Buchs vorgeht oder warum sich Übersetzerinnen und Übersetzer für eine bestimmte Lösung entscheiden. In dem 2023 erschienenen Roman Absturz von Tom Christensen wird in einer Szene eine kleine afrikanische Skulptur beschrieben. Im dänischen Original von 1930 wird diese Figur mit dem N-Wort gekennzeichnet. Damals hatte das einen deskriptiven Charakter. Heute wird der Ausdruck als diskriminierend wahrgenommen. Der Übersetzer Ulrich Sonnenberg schlug also vor,
dass wir es als afrikanischen Fetisch bezeichnen. Das bezeichnet alles, da steckt alles drin. Jeder Leser wird genau das Gleiche vor Augen haben, wie wenn man das bestimmte Wort benutzt. Und man vermeidet aber das Wort und man vermeidet, dass sich bestimmte Leute, die vielleicht sich nicht so tiefer damit beschäftigen, einfach aufgrund wie so einem Signalbutton, so einem Trigger bei dem Wort aufschreien.
In anderen Fällen, etwa wenn ein überholt erscheinendes Wort stehen bleibt, macht sich Gogols die Mühe, auf Einwände zu reagieren. In E-Mails erklärt er dann geduldig, warum der Verlag und die Übersetzer sich so und nicht anders entschieden haben.
Das ist jetzt mehrfach vorgekommen und ich habe nie wieder auf meine ausführlichen Antworten dann Gegenantworten oder eine Gegenargumentation bekommen. Und das finde ich dann schon sehr bezeichnend, weil das auch vor dem Hintergrund, finde ich, ganz interessant ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese vehemente Kritik oder vehemente Einsprüche eigentlich nie von Leuten kommen, die sich tiefer damit beschäftigt haben, also nie von Leuten, die mit den Texten gearbeitet haben. Da gibt es große Diskussionen, aber die führen dann meistens zu einem Kompromiss oder zu einer Lösung.
Sebastian Gogolz macht in seinem kleinen Verlag alles selbst, natürlich auch das Lektorat. Was aber, wenn die eigene Perspektive vielleicht nicht mehr ausreicht, Diskriminierendes zu erkennen? Die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier:
Man bringt aus der eigenen Lebenswirklichkeit eben unterschiedliche Kompetenzen mit und kann sich natürlich eben auch informieren. Und es ist eben nochmal eine zweite Instanz dann, wenn Sensitivity Reading eingekauft wird, für bestimmte Aspekte, von denen man denkt, da brauche ich nochmal ein paar Augen, das drüber schaut und mir Hinweise darauf gibt, was vielleicht bei mir ungewollte Stereotypen sind, die ich eigentlich gerne vermeiden möchte, was möglicherweise Missverständnisse hervorruft, wo ich mich eines diskriminierenden Sprachgebrauchs bedient habe, ohne dass es mir aufgefallen ist.
Ein Experte auf dem Gebiet des Sensitivity Reading, den Verlage gerne buchen, ist Ashkin Hayat Doan.
Ich bin Diversity und Empowerment Trainer und arbeite als Sensitivity Reader.
Vor allem in den Bereichen Genre- und Kinderliteratur oder beim populären Sachbuch nehmen Verlage Sensitivity Reader in Anspruch. Auch Autorinnen, die ihre Arbeit vielleicht weniger als Kunst, sondern mehr als Handwerk verstehen, sind durchaus offen für die Angebote dieser sensiblen Leser.
Bei Sensitivity Reading sind meine Bereiche eher die Überschneidung von Rassismus, insbesondere im Punkte von People of Color, Queerfeindlichkeit und die Überschneidung mit muslimischem Glauben. Ich meine, als schwuler Moslem mit einer türkischen Migrationsgeschichte, der in Deutschland lebt, treffen sich halt diese Marginalisierungsebenen halt auch in meine Persönlichkeit und dann biete ich das alles an.
Ashkin Hayat Doan erkennt diskriminierende Sprache leichter als ein weißer, biodeutscher, heterosexueller Mann, weil er Diskriminierung selbst erfahren hat.
Neben der Betroffenheit geht es dann darum, dass Sensitivity-Readerinnen in ihren Bereichen sich auskennen. Sie sind vertraut mit den Diskursen, sie bilden sich weiter und sie sind in der Lage, Sachverhalte zu erklären. Es geht nicht darum, dass ich sage, das ist falsch und belasse es dabei, ohne zu erläutern. Und da geht es darum, dieser Begriff ist zum Beispiel in diesem Kontext nicht in Ordnung. Der ist überholt, weil das und dies. Wenn wir das so machen, oder es gibt jetzt 2, 3 unterschiedliche Strömungen.
Für Verlage sind Sensitivity-Reader eine Absicherung. Engagiert werden sie nicht zuletzt deshalb, weil es kaum Mitarbeitende gibt, die zu einer Minderheit gehören. Die wichtigen Stellen in Verlagen werden von weißen Akademikern besetzt, die kaum Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Mit der vielbeschworenen Diversität ist es da nicht weit her. Auffällig ist das bei Workshops, die Ashkin Hayat Doan für Verlage ausrichtet.
Ich stelle immer die Frage, stellen Sie sich vor, eine von Ihnen wäre schwarz. Würden wir dieses Gespräch überhaupt führen? Lass mir Stille. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Oder was ich sehr oft höre, wir würden ja Illustratorinnen of Color dann in unseren Kinderbüchern nehmen. Wir kennen keine. Ich kann 10 Stück aufzählen. Es ist Recherchearbeit, die nicht mitbedacht wird. Da ist sehr, sehr viel Aufholbedarf.
Würde die Literatur tatsächlich ärmer, langweiliger, angepasster und gleichförmiger werden, wenn Sprache sensibler eingesetzt wird? Die Wirkmacht, Widerständigkeit, das Verstörungspotenzial von literarischen Werken muss darunter jedenfalls nicht leiden. Literatur soll weiter provozieren können. Zensur möchten weder Lektorinnen noch ernstzunehmende Sensitivity-Reader ausüben. Die Trierer Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier fasst es so zusammen.
Kunstfreiheit besteht nicht in erster Linie darin, dass ich eine Lizenz dafür habe, andere Menschen zu diskriminieren. Und das ist sozusagen der Dreh, den ich finden würde. Worum geht's denn eigentlich? Es geht ja nicht darum, dass die Kreativität von Autorinnen eingeschränkt werden soll, sondern dass wir einen Raum haben, in dem Autorinnen, wenn sie das möchten, weitere Hilfestellungen bekommen bei ihrer Spracharbeit, wenn sie das möchten.
Sensitivity Reading ist zudem kein ganz neues Phänomen, auch wenn früher meist auf andere Befindlichkeiten Rücksicht genommen wurde. Vergleicht man etwa Walter Hasenclevers Übersetzungen der Romane von Saul Bellow aus den 1960er mit den revidierten Fassungen aus den 2000er Jahren, so fällt auf, dass sexuelle Passagen im Original nun sehr viel offener und deutlicher übertragen wurden. Moralische Vorstellungen haben sich in den letzten 60 Jahren eben auch verändert. Dennis Scheck, der Literaturkritiker der ARD-Sendung Druckfrisch, erinnert an einen anderen Fall aus der Vergangenheit.
1818 veröffentlichte ein Mann namens Thomas Bowdler eine Ausgabe von Shakespeares Werken, in der alle Stellen entfernt waren, die man, so Bowdler, nicht mit Anstand im Kreis der Familie vorlesen kann. Die Zeitgenossen Bowdlers reagierten mit so großem Spott auf den Tugendbold, dass sein Name als Verb »to bowdlerize« noch heute im Englischen jedes Unternehmen beschreibt, einen Text von anstößigen, vulgären oder sonst wie unzüchtigen Stellen zu säubern.
Um das Umschreiben, Löschen oder gar um Geschichtsklitterung darf es bei Klassiker-Neuausgaben und bei Sensitivity-Reading nicht gehen. Vielmehr sollte versucht werden, so die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, sich auszutauschen.
Über Praktiken des Umgangs, wie machen wir transparent und sichtbar, welche Art von Übersetzungsstrategie wir uns überlegt haben als Verlag, als Übersetzerin. Und darüber kann dann wirklich auch mehr Information in die Debatte kommen. Und die Debatte kann besser werden, weil wir an konkreten und eben dann an vielen Beispielen sehen, was sich verändert und was es mit einem Text Eindruck macht beim Publikum. Sozusagen die Frage ist ja auch, wo ist der Referenzrahmen? Und das ist, glaube ich, ein Gespräch, da stehen wir wirklich erst am Anfang.
In der öffentlichen Diskussion mögen wir am Anfang stehen. In Verlagen und unter Übersetzerinnen und Übersetzern aber scheint man da schon ziemlich weit und ziemlich pragmatisch zu sein. Gewissenhafte Überarbeitungen, Sensitivity Reading und Werktreue müssen sich nicht ausschließen.
SWR 2 Wissen.
Literatur und diskriminierende Sprache. Wie Klassiker modernisiert werden. Von Ulrich Rüdenauer. Sprecher Herbert Schäfer. Redaktion Jeanette Schindler. Regie Günther Maurer. Und hier noch ein Hörtipp.
Interessierst du dich für Literatur? Dann hör doch mal in das SWR 2 Wissen zum Schriftsteller Erich Kästner rein. Obwohl die Nazis seine Bücher verbrannten, blieb er doch in Deutschland. Erich Kästner, Autor, Soldat und Friedensaktivist, von Lukas Meyer Blankenburg, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.